passiert halt einfach wahnsinnig viel aus Unwissenheit. Und nachdem dieser Brand hier, dieser Schwelbrand hier bei mir zu Hause nochmal war neulich, habe ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht. Meine Güte, wie kommst du eigentlich aus dem Haus, wenn irgendwas ist? Weil ich hatte das tatsächlich ja so erlebt. Ich mache die Tür auf und da kommt mir so eine schwarze Wolke entgegen. Ich wollte einen Meter reingehen ins Wohnzimmer, um so einen Schalter zu betätigen, dass alle Rollläden hochgehen, weil es war ja noch dunkel. Ne, ich habe ja nichts gesehen. Das war überhaupt nicht möglich, nicht ansatzweise.
Ist vielleicht auch ganz gut so.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
Family Affairs.
Heute wird es bei uns richtig heiß.
Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt, denn wir besprechen heute ein Thema, mit dem wir leider alle schon eine Berührung hatten.
Ja, das stimmt. Und zwar reden wir vom Thema Brand, Brände. In Deutschland kommt es nämlich laut dem Feuerverband jährlich zu ca. 200.000 Bränden. Und dass uns das auch passiert ist, ist also statistisch gesehen gar nicht so unwahrscheinlich. Stimmt's oder habe ich recht?
Du hast recht. Und genau deswegen haben wir uns einen Experten eingeladen, der uns aufklärt zu diesem Thema und vielleicht auch dazu beitragen kann, dass diese Zahl runtergeht. Lieber Thorsten, hallo, wie geht es dir?
Hallo zusammen.
Hallo. Wir sprechen mit Thorsten Lassen. Thorsten ist nicht nur unser Familienmitglied, worauf ich sehr stolz bin, sondern er ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hennef und, also das ist die Löschgruppe Blankenberg, und auch hauptamtlich bei der Feuerwehr Siegburg und hat also definitiv sehr viel Ahnung von dem Thema. Und ja, Thorsten, als allererstes wollten wir dich mal fragen, warum sollte man überhaupt diesen gefährlichen Job machen? Du bist Feuerwehrmann, da träumen ja eigentlich immer nur Kinder von.
Ja, natürlich. Kinder kann man damit sehr begeistern, vor allem am Feuerwehrfest, wenn sie dann sich in die Autos setzen dürfen. Nein. Nein, also Feuerwehrmann bin ich geworden, weil bei mir im Dorf eine Löschgruppe ansässig ist und eigentlich ist da jeder junger Mann und mittlerweile auch jede Menge junge Frauen. In der Jugendfeuerwehr und auch in der aktiven Wehr haben wir 5 Feuerwehrfrauen. Mhm. Das ist sehr schön. Und ja, es ist halt auf dem Land so, das gehört irgendwie dazu, dass man dann auch in die Feuerwehr geht. Und so bin ich dann halt zur Feuerwehr gekommen und wollte das dann auch dann beruflich machen.
Also ist das dann eher so eine Berufung gewesen, als würde man in einen Fußballverein gehen? Oder hast du das innere Bedürfnis, Feuer zu löschen oder anderen zu helfen?
Ja, also als Kind möchte man natürlich zur Feuerwehr und über die Jugendfeuerwehr kommt man dann da, wächst man dann da so mit. Also es ist, ja, auf dem Land ist es eher so, dass man die Leute ja sehr gut kennt. Von klein an, die Väter sind drin und die Jungs gehen dann auch automatisch hinterher.
Also ein bisschen so eine Tradition auch, ne?
Ja, richtig.
Man könnte es auch Gruppenzwang nennen.
Ja. Nein, auf gar keinen Fall.
Nee, so schätze ich dich nicht ein, Thorsten. Dafür kenne ich dich so gut. Ja, wie alt warst du, als du in die Feuerwehr eingetreten bist?
Ja, mit 10 Jahren bin ich in die Jugendwehr eingetreten.
Was macht man da so als Kind? Außer Bierflaschen öffnen für die anderen
nein,
auf den Dorffesten.
Nicht, nein, Bierflaschen.
Wir löschen
nein,
mit Bier, aber nur mit Kölsch.
Genau,
mit
Kölsch.
Nein. Also in der Jugendfeuerwehr, da arbeitet man natürlich auch schon mit den feuerwehrtechnischen Geräten. Ne? Man lernt den Schlauch auszurollen, man lernt den Verteiler anzuschließen. Ja, also die ganzen Tätigkeiten, die einem später dann das Leben in der aktiven Wehr erleichtern, die lernt man natürlich dann auch schon von klein an.
Finde ich super.
Finde ich auch gut. Wann ging es denn jetzt los mit dem ersten schwerwiegenden Einsatz oder überhaupt dem ersten Einsatz, der dir im Gedächtnis hängen geblieben ist?
Ach, der erste Einsatz, der im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja, es gibt viele bei uns. Vor allem dadurch, dass wir die Siegtalstraße bei uns haben, ist es sehr kurvenreich und es passiert eigentlich einmal im Jahr da doch ein schwerer Unfall. Der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Unfall mit einem kleinen Wagen und einem etwas größeren Auto, die frontal zusammengestoßen sind. Und es war dann natürlich, in einem kleinen Wagen saßen mehr junge Leute und aber es ist alles gut gegangen.
Ja,
gut.
Gott sei Dank.
Da fällt mir nämlich ein, es geht ja nicht nur um Feuer bei der Feuerwehr, sondern wahrscheinlich größtenteils auch darum, dass man Leute befreit, die sich dann, also in diesem konkreten Fall, ja genau, aus dem, man liest das ja immer in der Zeitung, aus dem Wrack geschnitten. Ne?
Sind wir aber direkt hier beim ganz schön harten Tobak. Ich dachte, ja, wir fangen also mal mit den leichten Dingen an.
Ja, so Zündeln im Garten.
Ja, oder Zündeln so. Im Garten ist eigentlich eher nebensächlich. Also Hauptsache haben wir technische Hilfeleistungseinsätze. Also dass wir irgendwie eine Tür aufmachen müssen, weil ein Patient dahinter ist und der Rettungsdienst nicht hinkommt. Dass wir nach dem VU, also Verkehrsunfall, aufräumen müssen, weil Betriebsmittel ausgelaufen sind.
Öl.
Genau, damit die nicht die Umwelt verschmutzen und die Fahrbahn wieder gereinigt wird, damit der Verkehr wieder fließen kann.
Wie darf man sich denn so einen Tag bei der Feuerwehr vorstellen?
Ja, also morgens früh Wachwechsel, die Wachabteilung. Die vorige wird von der neuen Wachabteilung abgelöst. Jeder übernimmt die Position, auf der er eingeteilt ist. Ob das jetzt Angriffstrupp ist oder der Wassertrupp oder der Maschinist.
Der Angriffstrupp ist der Trupp, der sich dem Feuer nähert.
Genau,
oder der Gefahrenstelle.
Der Gefahrenstelle, genau. Der Wassertrupp sorgt für die Wasserversorgung und der Schlauchtrupp dafür, dass die Schläuche gelegt werden oder halt das technische Equipment an die Einsatzstelle gebracht wird.
Ja. Und dann wartet ihr darauf, dass was passiert?
Nö. Dann, nein, so einfach ist es natürlich nicht. Auf der Feuerwache gibt's immer noch genug Sachen zu erledigen. Morgens werden die Autos gecheckt, es wird geguckt, ist alles da. Hat der Tank genug Wasser? Hat der Dieseltank genug Diesel? Und die Aggregate?
Ja.
Ja, macht ja Sinn. Stell mal vor, du kommst irgendwo an und dann hast du nicht genug Wasser im Tank. Das wäre schlecht.
Ja,
habt ihr auch noch die berühmten Rutschen?
Ja, die Stange, ja, die gibt's bei uns auch noch, die wir runterrutschen können.
Das heißt also, aus dem Raum, wo ihr oben Bier trinkt, rutscht ihr dann die Stange runter, damit's da. Ich meine, natürlich trinkt ihr kein Bier, sondern Kaffee.
Ja, nein, ich weiß gar nicht, warum du immer so auf Bier trinken.
Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich also noch keins getrunken habe. Ja.
Oh wei. Top seriös.
Nein. Also morgens die Übergabe ist auf jeden Fall wichtig, dass man erfährt, was passiert ist von der Vorschicht. Gibt es Sachen, die gereinigt werden müssen, weil die ins Feuer gegangen sind und muss die persönliche Schutzausrüstung gewaschen werden von den Kollegen, die vorher da waren und all sowas. Und natürlich muss das Auto gecheckt werden, die Aggregate müssen gecheckt werden, alles an seinem Platz ist. Ich checke mein Atemschutzgerät morgens, damit ich auch weiß, dass das alles in Ordnung ist mit dem Gerät, damit, wenn es zum Einsatz kommt, ich sofort das Gerät anziehen kann.
Und bei dir wechselt sich also quasi Tag- und Nachtschicht auch ab?
Nein, wir sind 24 Stunden.
24 Stunden?
Wir gehen morgens um 7.30 Uhr ist Wachübergabe und dann bleiben wir bis 7.30 Uhr am nächsten Tag.
Und das ist alles freiwillig?
Nein, das ist nicht freiwillig, das ist hauptamtlich.
Das ist hauptamtlich. Thorsten ist ja hauptamtlich. Wenn du mir zugehört hättest, Christoph.
Nein, aber ich dachte,
hauptamtlich bei der Feuerwehr Siegburg und freiwillig bei der Löschgruppe Blankenberg.
Ja, meine ich, aber das ist dann bei den Freiwilligen auch so. Deswegen,
es ist gut, dass wir mal drüber reden, dass wir das mal auseinanderfriemeln. Erklär nochmal.
Ich glaube, ich muss mal gerade ein bisschen
einordnen.
Bitte einordnen, ja, richtig. Wir haben in Deutschland eigentlich ist zu 95% freiwillige Feuerwehrleute. Das heißt, die gehen einem Job nach, so wie du jetzt. Der sitzt hier und macht ein Interview oder wenn du in deinem Job tätig bist, bist irgendwo für einen übersetzt. Dann haben die hier so einen Funkmeldeempfänger dabei und die werden dann alarmiert und müssen dann von ihrer Arbeitsstätte erstmal das Gerätehaus aufsuchen.
Ach so, und das ist aber mit dem, natürlich logischerweise mit dem Arbeitgeber abgesprochen, dass du dann gehen kannst. Also wenn du jetzt, ich sag mal, Lehrer in der Schule bist, kannst du natürlich nicht gleichzeitig bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, oder?
Doch, natürlich kannst du bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, nur du kannst dann ja deine Klasse nicht allein lassen, weil du eine Aufsichtspflicht hast. Und da steht dann natürlich darüber, über der Sache, dass du alarmiert wirst. Aber zum Beispiel ein Schreiner, der in Blankenberg seine Schreinerei hat, oder ein Architekt, der zu Hause arbeitet und oder weiß der Geier, ein Student, der noch zu Hause sitzt und sich für die nächste Klausur vorbereitet, der hat dann die Möglichkeit, aufgrund des Notrufes dann das Gerätehaus aufzusuchen und das Fahrzeug zu besetzen und dann in den Einsatz zu fahren.
Ist aber dann auch erst dann so, wenn alle, ich sag mal, hauptamtlichen Feuerwehrleute schon an der Unfall- oder an der Brandstätte sind.
Ausgebucht.
Und du brauchst mehr Personal.
Ja, genau, das ist richtig. Aber manche Städte haben gar keine hauptamtlichen Feuerwehrleute. Das heißt, die rein ehrenamtlich wird diese Feuerwehr betrieben.
Ach.
Ja.
Das finde ich ja, das finde ich ja wirklich toll, ja, dass Menschen das machen. Um freiwilliger Feuerwehrmann zu werden, was braucht es oder welche Ausbildung muss ich da durchlaufen?
Also, man muss erst einmal zur ärztlichen Untersuchung. Da wird geguckt, ob man auch tauglich ist für Artenschutz oder auch für die Belastung generell. Und dann kriegt man alles von klein an beigebracht. Also, was man in der Jugendwehr schon gelernt hat, wird dann nochmal vertieft. Also das Umgehen mit Strahlrohren, das Verlegen von Leitungen, ne, Umgang mit hydraulischem Werkzeug, das Anstellen der Leiter, alles. Und dann geht's weiter, dann bekommt man Maschinistenlehrgang. Maschinist ist der Fahrer des Löschfahrzeugs ist oder von den Drehleitern. Und dann wird man da auf die speziellen Aufgaben eingewiesen.
Aha.
Und so geht das dann immer weiter.
Muss ja alles auch verdammt schnell gehen, wenn es dann soweit ist.
Ja, ja, ne? Klar, natürlich. Das Feuer wartet ja nicht. Ein Unfall auch nicht.
Nein.
Wir haben eben gesagt in der Anmoderation, dass der Feuerwehrverband Deutschland sagt, es kommt im Jahr in Deutschland ungefähr zu 200.000 Bränden. Was war denn eigentlich so der dümmste Einsatz, sag ich mal, oder der Einsatz, der am dümmsten von der Ursache her gelaufen ist? Also hat jemand zum Beispiel eine Fluppe ins Bett geschmissen oder ein Bügeleisen nicht ausgestellt?
Ja.
Also was vermeidbar gewesen wäre?
Ja, also Brände sind meistens vermeidbar, weil meistens ist es menschliches Versagen oder
Absicht.
Ja, möglich, natürlich. Klar, wenn so ein Papierkorb brennt, dann hat da auch einer eine Zigarette reingeschmissen. Dann,
ja, klar. Ja.
Passiert oft so an Haltestellen, dann eben schnell, oh, der Bus kommt, zack, zack, und dann irgendwie, ja.
Dann da denkt man dann gar nicht so drüber nach, ja, ne? Oder nee, die Leute denken nicht drüber nach. Und was war das, wo du gedacht hast, meine Güte, wie kann man nur?
Ach, wie kann man nur? Ja, wie kann man nur? Es ist, manchmal weiß man ja auch nicht, was den Menschen gerade getrieben hat. Ob er vielleicht gerade das Kind geschrien hat und geht rein und hat dann vergessen, den Herd abzustellen. Und dann wurde aus dem Schnitzel halt ein Brikett. Also ja, das passiert halt alles.
Und dann schnell Wasser rein. Dann.
Ja, bloß nicht.
Genau, das habe ich ja sogar mal gelernt.
Ja.
In kochendes Fett niemals Wasser gießen.
Genau. Das ist ganz gefährlich. Wenn die Pfanne brennt, am besten einen Deckel drauflegen oder einfach den Raum verlassen, Fenster schließen, Türe schließen und die Feuerwehr rufen.
Ja, ja, das, weißt du, das, ich glaube, da ist aber so eine Hemmschwelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche hatte ich auch schon einen riesen Qualm, weil ich einen Herd vergessen hatte und dann, wenn das so anschmort, ne, und dann wirklich so schwarzer Qualm rauskommt,
ja,
und dann hätte ich aber irgendeine Hemmung, jetzt direkt die Feuerwehr anzurufen, weil ich denken würde, meine Güte, ich bin so blöd, jetzt kommt die Feuerwehr und verschwendet ihre Zeit mit meiner Idiotie. Also ja, ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch so, dass man
das
denkt,
kann ich mir gut vorstellen. Ja,
ich traue mich gar nicht, die anzurufen.
Ja, solange das ja noch in der Bratpfanne ist, ist das ja noch alles gut. Dann kann man die Bratpfanne nehmen und auf den Balkon stellen zum Beispiel. Dann kann die da in Ruhe abkühlen und ausdünsten, da braucht man ja nichts machen. Aber wenn es natürlich so ist, jeder hat, oder einige haben ja noch so eine Dunstabzugshaube. Ich weiß ja nicht, wie oft die gereinigt wird. Und da ist dann ja auch schön Fett drin. Und wenn dann so Flammen hochschlagen,
so,
und dann in die Dunstabzugshaube rein. Und dann haben wir direkt die Brandausbreitung und dann brennen die Hängeschränke. Und
das geht ganz schnell. Das, ne? Da denkt man gar nicht so richtig drüber nach.
Ja, das Fett.
Was sind denn die Nummer 1 Ursachen so bei Hausbränden, würdest du sagen?
Ja, erstmal menschliches Versagen. Irgendwo in die Kerze, unbeobachtet gelassen.
Adventskranz,
ja.
Früher Weihnachtsbaum.
Ja, heute ja mit den LED-Ketten zum Glück nicht mehr, dann keine Kerzen. Aber auch da kann natürlich ein Kurzschluss passieren. Und wenn man irgendwelche Ketten kauft, die ja nicht zertifiziert sind. Oder,
ach so, natürlich.
Ja,
klar. China Light.
Du meinst die aus dem 1-Euro-Laden.
Genau, zum Beispiel. Ja. Aber der Adventskranz ist ja auch gefährlich. Der steht ja schon bis Weihnachten 4 Wochen oder 4,5 Wochen, je nachdem, wie Weihnachten fällt mit dem ersten Advent. Dann ist er schön trocken. Und die Kerzen werden meistens mit so kleinen Drähten aufgespießt. Mhm. Und diese Metall, wie ihr wisst, Metall oder Stahl leitet ja gut die Wärme. Und dann wird es runtergeleitet in diesen Styropor-Ring, der dann ja mit den trockenen Nadeln. Und dann dauert es ein bisschen und dann hat man vielleicht schon die Kerzen ausgepustet und ist ins Bett gegangen, aber die Wärme ist ja immer noch da. Und dann irgendwann entwickelt sich dann so langsam Ja, das ist ein Punkt.
Das sind alles so Sachen, das weiß man nicht, theoretisch, ja, aber ich habe immer das Gefühl, man verdrängt das so auch, ne?
Ja, man müsste einfach keine Kerzen nehmen, die aufgespießt sind, sondern die auf einem Teller sitzen. Dann würde das schon
ableiten, die Wärme, ne? Genau. Ja, genau. Interessant. Also gut, dass ich bin ja ein großer Fan von Weihnachten, aber von Adventskränzen eigentlich eher weniger.
Bei uns war das doch damals so, da hatten wir einen Weihnachtsbaum, da ist die Katze reingesprungen. Wir hatten, als wir mit der Mutti, also mit unserer Mutter noch zusammenlebten,
ja,
wir noch so recht jugendlich waren, vielleicht waren wir da 20, 24, keine Ahnung, da hatten wir einen Weihnachtsbaum und da ist die Katze reingesprungen, da waren echte Kerzen dran. Der ganze Weihnachtsbaum ist umgefallen und dann hat es angefangen zu brennen und wir hatten aber immer einen Eimer Wasser im Wohnzimmer stehen, mit dem Eimer Wasser schnell auf den Baum gekippt und dann war...
Auch wenn nicht Weihnachten war.
Nein, aber theoretisch, ja, Wasser ist doch dann eigentlich doch richtig oder eher Feuerlöscher.
Naja gut, also für den Brand, also ich sag jetzt mal als Laie, glaube ich, dass das die erste Abhilfe ist, oder?
Natürlich, ja. Ihr hattet auf jeden Fall mal einen Plan B für den Fall, dass, ja und das ist ja schon mal gut. Ihr hattet Adventskranz, brennt, Wasser drauf, perfekt. Ja.
Tschüssikowski. Ja.
Genau.
Das ist echt krass.
Aber es gibt ja noch verschiedene andere Arten von Bränden, die jetzt nicht unbedingt auf, wie soll ich sagen, menschliches Versagen zurückzuführen sind. Ich habe ja eben schon mal, Steckdosen. Also wenn jetzt irgendwas veraltet ist, ne? Genau. Also sagen wir mal eine 150 Jahre alte Stromleitung, die ist ja wahrscheinlich auch für moderne Dinge nicht ausgelegt. Und wenn man das überlastet oder auch wenn man, das weiß ich, wenn man mehrere Mehrfachstecker aneinander hängt, das kann auch dazu führen, dass sich zu viel Hitze entwickelt und dann brennt alles oder könnte alles anfangen zu brennen, was sich in der Nähe befindet.
Ja, ja. Normalerweise ist dafür ja dann dein Stromkasten zuständig, dass der sagt, hier zu viel Abnahme.
Sicherung. Genau.
Ja. Wir haben vorhin auch gesagt, wir sind selber belastet durch Brände aus der Kindheit. Also als der Christoph und ich, wie alt waren wir da?
Du warst 6 und ich war gerade 10 geworden.
6 und 10 Jahre alt waren, waren wir im Urlaub in Finnland mit der Familie und wir kriegten also einen Anruf. Meine Mutter drehte gerade der Oma die Haare auf und da wurde gesagt, also euer Haus ist gerade abgefackelt. Das war die Feuerwehr in Hilden, die uns anrief, Vater.
Feuerwehr und Kripo. Und der Herr Weber, der Betriebsleiter der Firma, für die unser Vater gearbeitet hat. Der hat also angerufen und uns diese schreckliche Nachricht überbracht, also dass es einen Einbruch gegeben habe und dass unbekannte Täter ins Haus eingedrungen waren, erstmal alles Mögliche da gesucht hatten, was man verwerten kann. Und dann sind die in den Keller gegangen, haben Heizöl aus dem Keller geholt und dieses Heizöl die Treppe runtergeschüttet, die vom Erdgeschoss in den ersten Stock führte. Und dann haben die dieses Öl angezündet und daraus hat sich glücklicherweise ein Schwelbrand entwickelt.
Glücklicherweise?
Es hätte ja auch lichterloh brennen können, dann wäre alles weg gewesen.
Also war ja im Prinzip auch alles weg.
Ja, natürlich. Aber es war auf jeden Fall noch was da, was natürlich verölt war, als wir dann später nach Hause kamen. Es war also so, unsere Oma in Finnland war 70 geworden und wir hatten 2 Wochen da verbracht und gefeiert und sollten eigentlich noch 2 Wochen da bleiben. Und dann kam dieser Anruf und dann meinte der Herr Weber, also der Betriebsleiter, der uns dann diese Hiobsbotschaft überbrachte, bleiben Sie lieber da, es lohnt sich nicht, Sie können hier eh nichts machen. Und diese 2 Wochen, das war schon mal schlimm, weil wir gedacht haben, es gab kein Internet, wir hatten keine Bilder, wir wussten nicht genau, wie der Ausmaß des Schadens war. Dann hieß es dann nachher, das blieb dann irgendwie bei uns hängen, Schwelbrand. Mhm. Und eine Ölschicht von diesem nicht verbrannten Öl hatte sich überall draufgelegt.
Das war natürlich furchtbar. Die Einbrecher, die haben auch Vandalismus betrieben, die haben mit dem Messer die ganzen Bilder einmal zerschlitzt, dann die Kissen also die Polster von Sofas. Also es war alles hinüber. Und ich weiß noch, wir kamen an, das Haus sah von außen eigentlich aus wie immer.
Ja,
aber als man näher rankam, roch man schon, dieses Verbrannte, dieses Ekelhafte. Und das war einfach alles zerstört, ne? Was wir gerettet haben, da kamen alle möglichen Leute aus der Nachbarschaft, haben Eimer mitgebracht und Plastikwannen und haben angefangen, die Gegenstände, die man noch retten konnte, mit Priel zu spülen und haben uns Bettwäsche und Klamotten mitgebracht. Dann sind wir irgendwie in so ein kleines Häuschen,
nebenan
gezogen, das Gott sei Dank leer stand. Und das war eine furchtbare Erfahrung. Ja.
Das war ganz schrecklich. Das hat uns nie losgelassen. Und als Kind hast du ja bestimmte Sorgen. Meine Sorge war, ich hatte so eine Holzkiste, eine Kinderholzkiste, und da waren ganz viele lustige Taschenbücher drin. Und ich hatte Angst, dass die verbrannt worden wären. Aber die waren alle noch da, weil die in der Kiste waren. Und als ich das gesehen hatte, war ich sehr erleichtert.
Was ist aus deiner Sicht das Schlimme an einem Schwelbrand?
Ja, ja. Und das Schlimme daran ist, dass man ihn ja gar nicht so richtig mitbekommt. Eigentlich erst, wenn es dann zu spät ist, wenn dann zum Beispiel der Raum verraucht ist, weil man im Nachbarraum sich befindet, oder dann der ganze Treppenraum verraucht ist und man nicht mehr rauskommt, bis die Rauchmelder anschlagen, wenn man überhaupt Rauchmelder hat im Haus. Ja.
Das ist ja mittlerweile, ist das ja vorgeschrieben, dass man Rauchmelder hat.
Aber mit dem Schwelbrand ist ja auch so, wenn man jetzt nicht genau weiß, wo gehen die Leitungen lang, dass man den auch so schlecht lokalisieren kann, um ihn dann zu löschen.
Also dann ist quasi, dann schwelt es hinter der Tapete irgendwo, ja, und dann weiß man, und dann könnte das raus, und dann schlägt er eine Stichflamme vielleicht auch entgegen.
Ja, oder Zwischendecken. Heute haben wir oft abgehangene
Decken. Ja, natürlich.
Und dass dann da oben Kabel verlegt worden sind. Und
Ist ja auch meistens so, dass Menschen dann ersticken durch den Rauch.
Ja, sicher.
Ne? Also es ist ja häufig, sind es ja nicht die Flammen, sondern es ist der Rauch. Man sieht nichts mehr, man kommt nicht mehr raus. Also ein großes Glück, dass wir nicht da gewesen sind. Weil wir hätten ja dabei sterben können.
Wir hätten sterben können, aber wie gesagt, das war ja ein Einbruch mit Vandalismus, von dem wir jetzt nicht ganz genau wissen, wer und warum das gemacht hat.
Aber das war Anfang der 80er Jahre.
1979.
1979 ist schon ewig lange her.
Ewig her, aber das ist auch eine vernichtende Erfahrung. Das hat eigentlich auch dazu beigetragen, dass unsere Eltern dann krank geworden und in Abständen gestorben sind. Also unser Vater hatte im Jahr danach dann aufgrund dieser ganzen Belastungssituation dann einen Herzinfarkt bekommen. An dem ist er dann 4 Jahre später an den Folgen gestorben. Und unsere Mutter hat danach Angstzustände gehabt. Ne? Das ist, ich weiß noch. Wie sie in Finnland bei unserer Großmutter am Esstisch gesessen und geheult hat, meinte so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, warum tut jemand einem das an? Und wie gesagt, das ist jetzt 40, 45 Jahre her. Ne? Man neigt ja dazu, solche Ereignisse auch heute in den ganzen Schlagzeilen zu sehen und zu glauben, das wäre früher nicht so gewesen, aber es war durchaus so. Das hat es immer gegeben. Und das ist eine Sache, die darf man Kindern auf keinen Fall antun. Man hat die Täter nie gefasst. Es gab zwar Verdächtige, aber die hatten sich ins Ausland abgesetzt. Und ich habe dann auch viele Jahre mich mit dem Gedanken beschäftigt, wer war das? Ist das auch alles so gelaufen, als ich dann vor dem Haus stand? Die hatten angeblich am Arbeitszimmer die Scheibe eingeworfen und dann von außen das Fenster aufgemacht und vorher die Rollade hochgehebe. Das kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor, weil ich als 10-jähriger Junge, als ich das versuchte nachzustellen, gar nicht mit der Hand so richtig durch diesen Eingeschlag, also den Spalt da durchkam, und ich konnte auch den Fensterhebel gar nicht drehen. Ich hätte mir die Pulsader aufgeschlitzt. Also das war, wie die da reingekommen sind.
Dafür gibt es Werkzeug.
Ach so, ja gut, dann habe ich wirklich nichts gesagt.
Das haben wir auch bei der Feuerwehr.
Ach so, okay.
Damit du reinkommst, schnell um zu retten, natürlich, ne?
Ja, gut.
Also ich war viel zu jung, also ich erinnere mich daran, ich weiß den Geruch und ich weiß, dass ich es schlimm fand, dass alle Gegenstände in dem Haushalt einfach eigentlich ja nicht mehr zu benutzen waren. Ne? Man musste eigentlich alles wegschmeißen und dass man wirklich Klamotten von Freundinnen anziehen musste, weil alles, was wir am Leib hatten, hatten wir dabei, aber der Rest war weg. Das sind natürlich... Es ist ein schlimmes Schicksal. Wir sind aber gut aufgefangen worden und das Leben ging dann relativ zügig auch normal weiter. Aber das Haus war natürlich perdu, das war verloren. Die Frage, die ich mir stelle, ist, sowas hast du ja auch oft erlebt. Auch Menschen stehen dann auf der Straße und heulen und sehen, wie ihr Haus in Flammen aufgeht. Wie kommst du mit den Schicksalen klar, denen du da begegnest?
Ja, das ist eine gute Frage. Also manche Schicksale berühren einen natürlich schon, aber manche ist es halt so, wenn man die Leute nicht persönlich kennt, dann kann man da für sich selber auch so eine gute Schutzwand aufbauen, ne? Dass man die Sachen auch gar nicht zu nah an sich ranlässt, weil wenn man das alles an sich ranlassen würde und das nicht beiseite schieben könnte, dann könnte keiner diesen Beruf lange machen. Mhm. Ich sag immer, wenn wir keinen Einsatz hatten und es nicht gebrannt hat, dann geht's allen Leuten gut, weil der Protagonist ist immer der Leidtragende bei unserer Arbeit. Wenn wir zu einem hinkommen, bei dem es brennt, wir löschen, dann sind wir weg. Aber dann geht's natürlich weiter. Dann hat er keine Wohnung mehr, dann muss er bei Freunden übernachten, seine Erinnerungsstücke sind alle weg. Ist er denn auch richtig versichert? Kriegt er jetzt, oder muss er den Schaden selber zahlen?
Naja, richtig, also, ja, klar.
Das sind alles solche Sachen. So ein Brand kann Existenzen zerstören oder Familien zerstören. Und das ist natürlich nicht schön. Aber damit muss man professionell umgehen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Das heißt also, du hast gerade das Wort Versicherung erwähnt. Man sollte eine vernünftige, ich glaube, das ist die Hausratversicherung haben. Das ist
korrekt.
Damit in diesem Falle das Mobiliar, also alle beweglichen Gegenstände, ersetzt werden können. Ich glaube, früher war es mal der Zeitwert, aber heute.
Neuwert sollte man haben.
Heute ist denn, ja genau, gibt, also meistens, wenn man das vernünftig abschließt, Neuwert, dass man die Sachen auch wieder beschaffen kann, wie man sie gehabt hat.
Mhm.
Und jetzt die Folgen, die, sagen wir mal, das passiert außen an dem Gebäude, dann ist das nicht diese Hausratversicherung, das ist nur alles, was drin ist, ne? Und außen ist dann die Wohngebäudeversicherung.
Genau.
Ne?
Ja, ja, das genau. Ist richtig.
Das heißt also, wenn, weiß ich nicht, ein Fenster ersetzt werden muss, weil es einer eingeschlagen hat oder weil die Hitze dafür gesorgt hat, dass die Scheiben rausgeflogen sind. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das belastet. Also bei uns war das, ich habe das ja einigermaßen mitbekommen, unser Vater hat sich dann auch mit der Feuerversicherung, also mit der Hausratversicherung damals auseinandergesetzt über viele Aktenordner hinweg. Und wir mussten viel wegschmeißen, aber einige Sachen konnten dann, die also jetzt nicht im täglichen Nutzungsbereich standen, konnten gereinigt werden, wie zum Beispiel, was weiß ich, Kerzenleuchter oder sowas. Und mich hat das tatsächlich so geprägt, dass ich immer aufpasse, oder versuche aufzupassen, dass es dann keine offenen Feuer gibt in meiner Wohnstätte, damit es keine nicht so ein ähnliches Schicksal dann nochmal für uns gibt. Und das versuche ich immer beizubehalten.
Ja, ja, das ist mir leider nicht gelungen. Wir hatten letztes Jahr bei uns hier auch zu Hause, wie du weißt, Thorsten, einen ziemlich großen Schwelbrand. Da ist ein Funke irgendwo in eine Ecke gesprungen beim Nachladen des Kamins, der auch eine Glasscheibe hat, weil er das ja haben muss. Und es ist ein Schwelbrand entstanden. Gott sei Dank, sage ich mal, hat in dem Kaminzimmer, wenn man es so nennen kann, Wohnzimmer, keiner gelegen geschlafen. Das war ja abends. Ich bin ins Bett gegangen und am nächsten Morgen um 9 Uhr ist hier der Rauchmelder angegangen, wie wahnsinnig. Und ich bin runter, ich habe die Tür aufgemacht und mir kam eine schwarze Wolke entgegen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich die Haustür aufgemacht und da ging gerade ein Nachbar mit seinen Hunden vorbei und der hat nur gesagt 112, weil es qualmte schon hinten aus dem Fenster raus. Ne? Und dann habe ich die Feuerwehr angerufen, die kamen sofort mit 3, 4 Löschzügen, haben gesagt, alle raus aus dem Haus. Und das war genau der Punkt, es war ein Sonntagmorgen, da stand wir da, die Kinder und ich, quasi im Schlafanzug mit Schlappen an den Füßen. Und wir durften natürlich in das Haus nicht rein. Die alle reingerannt und haben geguckt, was los ist, haben mich auch gefragt, ne, wer ist noch in dem Haus und weiß ich nicht was. Naja, und Gott sei Dank hatte ich auch, ich sag mal, oder habe tolle Nachbarn, die alle sofort, die einen haben die Kinder genommen, den Frühstück gemacht, die anderen haben mir Kaffee gebracht und die Polizei war da und es war Wahnsinn. Und ich stehe da und habe so aus der Vogelperspektive da raus drauf geguckt und habe gedacht, ist das jetzt wirklich bei mir? Konnte es gar nicht glauben. Und dann waren die irgendwann 2 Stunden später weg und es war eine Schneise der Verwüstung. Und wir konnten alles, was mit Polstern war, wegschmeißen, wegen des Geruchs. Ne? Kriegst du ja nicht mehr raus. Und
also da gibt es keine Methode?
Nein, du kannst ozonisieren, aber das hilft nur bis zum gewissen Grad.
Das heißt, das wird dann in eine Kammer gebracht? Nee,
ja, die Ozonisierungsmaschine war im Haus selber. Mhm. Das sind so Geräte. Mhm. Und die, ich sag mal, Tische und Bilder und so ein Kram, das kam dann in eine sogenannte Klimakammer. Und da haben die halt versucht, auch den Geruch rauszuholen. Ist auch zum größten Teil gelungen, aber das ganze Prozedere hat vom Brand bis zur Instandsetzung, also bis der Esstisch wieder zurück war, ein Jahr gedauert. Also ein Boah. Jahr, die haben den Putz von den Wänden gekratzt, der ganze Holzboden musste abgeschliffen, das weiß ich immer nie.
Ich glaube, in diesem Falle ist es abgeschleift.
Es ist ja auch egal, weil Sie wissen, was ich meine. Dann alles, was in der Küche war, Porzellan, Gläser, hatte alles Schlieren, alles, da kamen Freundinnen, wir haben hier gestanden, alles abgewaschen. Das war total furchtbar. Und
da fällt mir noch was ein. Ihr musstet ja alle Elektronikgeräte wegschmeißen, ja, insbesondere den Fernseher.
Warum
erklär das
eigentlich
bitte nochmal.
Thorsten, das kann der Thorsten erklären. Man musste alles Elektronische wegschmeißen.
Ja, weil du es nicht reinigen kannst. Und der Qualm hat sich, der zieht ja auch in die letzten Ritzen vom Fernseher rein und nimmt dann diese ja chemischen oder beziehungsweise krebserregenden Stoffe alle mit rein. Also die sind kaputt.
Und das heißt auch, theoretisch, wenn man so ein Gerät nochmal einschalten und laufen lassen würde, könnte das auch noch wieder anfangen zu brennen,
ja,
ne?
Sicher, ja, weil dann können ja Brücken entstehen durch die Partikel, die sich an die Elektronen und all sowas hinsetzen.
Mhm. Ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Das war früher auch anders, glaube ich. Es waren vielleicht etwas unempfindlicher, die Geräte, weil wir hatten als Kinder dann den Fernseher, der im Wohnzimmer stand, den konnten wir weiter benutzen. Der wurde auch gereinigt, aber da ist jetzt nichts passiert.
Ja, aber du musst dir ja vorstellen, was einmal mit Rauch oder Ruß aufgeschlagen wurde, dass, ich nenne es jetzt mal, das Gas ja so langsam noch aus. Die Stoffe, die kommen dann ja wieder in die Atmosphäre oder beziehungsweise in die Raumluft. Und die möchtest du dann ja nicht einatmen, weil
die
kann ja krebserregend sein.
Stimmt. Mhm. Ja, ja.
Und das war natürlich ein ziemlich großer Schock, hat mich auch an das erste Mal erinnert. Also der Geruch war mir irgendwie vertraut. Und wenn es dann so in der Nase brennt, und das hat ja hier wirklich Monate noch gerochen.
Ja,
ich weiß nicht, ob man
es
jetzt noch riecht, weil ich wohne hier, es ist mehrfach ozonisiert worden. Wir hatten leider, ja, ich weiß nicht, nie darüber nachgedacht, aber wir haben natürlich Rauchmelder, aber meine Frage an dich ist, was muss jeder Haushalt wo, wie haben, damit er wirklich sicher ist oder im Falle eines Falles die Bewohner schnell genug gewarnt werden können. Also mein Rauchmelder war wahnsinnig laut, deswegen bin ich sofort aufgewacht. Also war gar keine Frage. Hatte ich vorher noch nie gehört, das Geräusch. Und mich haben aber hinterher viele Leute angesprochen und haben gesagt, oh Gott, ich habe gar keinen oder ich habe gar keinen Feuerlöscher. Also was braucht man?
Also man braucht auf jeden Fall Rauchmelder. Und zwar nicht nur irgendwo, sondern auch richtig positioniert. Am besten lässt man das einen Fachmann machen.
Wie nennt man so einen Fachmann?
Ja, es gibt verschiedene Brandschutzfirmen, die dir Feuerlöscher verkaufen und dann auch dich beraten, welcher Rauchmelder oder welche Melder generell für deine Wohnung oder dein Objekt in Frage kommen. Die unterstützen dich auch so später, dass sie die Wartung übernehmen von den Feuerlöschern. Die müssen ja auch alle 2 Jahre gewartet werden.
Ach so, damit man die auch benutzen kann,
genau,
im Falle des Falles.
Richtig. Ja, richtig. Und nicht, dass einer 20 Jahre alt ist.
Da kommt ja gar nichts mehr raus.
Genau, richtig. Ist kaputt. Ja.
Ist ja schlecht.
Und das ist auf jeden Fall wichtig.
Was ist mit dem Kohlenmonoxidmelder?
Ja, wenn du eine offene Feuerstelle hast, so wie ein Kamin, ist das auch sehr gut, dass man einen hat in der Nähe des Kamins.
Ach so, da fällt mir gerade was ein. Vor 10 Jahren ungefähr habe ich mal was gelesen. Da ist jemand auf einer Grillparty.
Horror. Ich weiß genau, was du sagen willst.
Was? Er hatte sich dann da mit Freunden getroffen und dann.
Das waren Jugendliche, ne?
Nein. Sorry, das waren gestandene Erwachsene von, weiß ich nicht, 30, 32 Jahren. Und die hatten auf dem Balkon gegrillt und dann wurde es aber abends so ein bisschen kühl. Und dann haben die gedacht, ja, der Grill glimmt ja noch, das ist schön warm, wir nehmen den mit rein. Und dann haben die den ins Wohnzimmer gestellt und sich ins Bett gelegt und sind nicht mehr aufgewacht.
Ja,
was ist da passiert, Thorsten?
Ja, CO-Vergiftung. Ja, die haben sich klassisch mit dem CO vergiftet. Das schmeckt man nicht, das merkt man nicht. Da nimmt man einen tiefen Atemzug und dann ist man bewusstlos und
Ich finde das so furchtbar.
Ist das möglich eigentlich? Mir ist das immer, also die sind über Nacht dann gestorben, die lagen im Bett, sind also eingeschlafen, gestorben und dann haben die auf Anrufe nicht reagiert und dann kamen irgendwann am Folgetag die Verwandten vorbei, um mal nachzugucken, was ist. Und da habe ich mich dann später selbst natürlich gefragt, wenn man diese Vergiftung hat und ist noch nicht ganz tot, kann man diesen Menschen dann eigentlich dann wieder beleben, im Sinne von, kann man dem Sauerstoff zuführen und dann wird es einigermaßen wieder oder ist es dann gelaufen?
Ja, also es funktioniert natürlich, den Leuten noch zu helfen. Die müssen dann in eine Druckkammer, weil dass CO eine 300-fache höhere Affinität hat, sich an das Hämoglobin zu binden, das für den Sauerstofftransport in unserem Blut zuständig ist. Und dann kommen die in eine Druckkammer, zum Beispiel Düsseldorf hat eine, Aachen, und dann wird dafür gesorgt, dass sich das CO wieder von dem
löst
und das dann wieder Sauerstoffmoleküle.
Also so würde das gar nichts helfen dann, also nicht viel, wenn man jetzt...
ist besser als gar nichts natürlich, anbieten. Und aber das ist dann Rettungsdienst, also die Feuerwehr holt ihn dann raus und übergibt ihn dann einem Rettungsdienst.
Okay, ja, ja, klar. Ja. Das hat mich wirklich erschreckt, weil das war, glaube ich, auch nicht der einzige Fall.
Passiert halt einfach wahnsinnig viel aus Unwissenheit. Und nachdem dieser Brand hier, dieser Schwelbrand hier bei mir zu Hause nochmal war neulich, habe ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht. Meine Güte, wie kommst du eigentlich aus dem Haus, wenn irgendwas ist? Weil ich hatte das tatsächlich ja so erlebt. Ich mache die Tür auf und da kommt mir so eine schwarze Wolke entgegen. Ich wollte einen Meter reingehen ins Wohnzimmer, um so einen Schalter zu betätigen, dass alle Rollläden hochgehen, weil es war ja noch dunkel. Ne, ich habe ja nichts gesehen. Das war überhaupt nicht möglich, nicht ansatzweise.
Ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja, nein, das ist ja der Instinkt, dass man da wieder rausgeht.
Aber
ich meine nur, damit rechnet man ja eigentlich nicht. Also, dass dir sowas passiert. Und ich habe dann erstmal geschaut, was sind die Fluchtwege. Ich habe ein Balkönchen und habe dann auch erstmal so Strickleitern im Internet bestellt, die ich ausklappen kann. Aber da haben wir, Thorsten und ich, schon vor der Aufnahme des Podcasts festgestellt, ja, Alexandra, die hättest du vielleicht direkt schon mal auspacken müssen nach der Lieferung, weil wenn du natürlich in Panik bist, dann ist da noch Plastik drum, da musst du dir erst die Gebrauchsanweisung durchlesen. Wie funktioniert das eigentlich? Stimmt. So, und jetzt haben wir das ausgepackt und die sind ready to go. Wir hoffen, klopf, klopf, klopf auf Holz, dass nichts passiert. Aber ich glaube, viele Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, wie komme ich aus meinem Haus am schnellsten raus?
Ja, deswegen steht ja auch immer, das ist ja
Notausgang
und Aufzüge zum Beispiel nicht benutzen, wenn es brennt, damit du wahrscheinlich auch nicht stecken bleibst oder im Aufzug durch den Aufwind von irgendwelchen Dingen erstickst.
Ja,
oder
meistens
so.
Ist es so, bei den Aufzügen, dass ja dann alle gedrückt haben und dann fährst du in die Etage, wo der Rauch ist und dann geht die Tür auf und dann ist die Lichtschranke blockiert durch den Rauch.
Ach so.
Und das ist eigentlich häufig der...
Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Was muss man noch beachten, also im privaten Haushalt?
Im privaten Haushalt, ja, dass du auf jeden Fall deinen Rettungsweg kennst, den du auch im Dunkeln nehmen kannst und dass du eigentlich, so mache ich es auch, immer zu Hause die Türen von den Räumen zu hast.
Siehste?
Ach so,
und
alle,
ich Idiot habe an dem Abend noch, weil ich dachte, naja, lüftest du noch einmal durch, weil das war ja, konnte man ja noch gar nicht sehen. Habe natürlich auch ein Fenster aufgemacht, das war eine ganz blöde Idee, weil dann kam der Sauerstoff rein. Ne? Ja. Also Türen zu, sollte man eine Taschenlampe neben dem Bett haben?
Das ist immer wichtig.
Ja.
Man weiß ja nie, kann ja auch mal Stromausfall sein.
Stimmt.
Und dann kannst du zum Sicherungskasten laufen.
Und mit welchem Feuermelder lösche ich? Also du hast vorhin bei mir gesehen, ich habe so einen lustigen, aber ich habe noch einen richtigen. In der Garage steht natürlich auch nicht da, wo er eigentlich
ist. Feuermelder?
Das habe ich jetzt gesagt.
Feuermelder.
Ich meine Feuerlöscher.
Welchen Feuerlöscher melde ich?
Es gibt welche mit Schaum und es gibt welche mit noch
Pulver.
Irgendwas.
Pulver. Also ich würde immer Schaum bevorzugen, weil Pulver breitet sich dann nachher in deiner Wohnung aus und kann sich auch in deine Steckdosen reinsetzen und dann kannst du diese auch noch renovieren sozusagen.
Also Schaum und Feuerlöscher.
Atmet man das Pulver ja auch ein, das ist auch nicht so gut, ne?
Sag mal, wo kaufe ich einen Feuerlöscher? Also jetzt außer irgendwo im Baumarkt, oder würdest du sagen, kauf das nicht
immer
im Baumarkt?
Beim Fachmann. Ja, immer beim Fachmann.
Okay,
das was kostet also bei diesen Brandschutzfirmen, die du eben erwähntest.
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung, übrigens, wenn ihr es jetzt hier rumsen hört ab und zu mal im Podcast, liegt es daran, dass neben uns eine Riesenbaustelle ist und eigentlich wurde mir versprochen, heute herrscht Ruhe, aber dem war nicht so.
Und wenn wir jetzt gleich rausgehen und sagen, was machen Sie denn da? Und dann sagen wir, machen gar nichts. Dann wissen wir, es war der Poltergeist.
Ja, aus dem letzten Podcast, genau.
Richtig.
Nein, aber wir halten nochmal fest. Guckt euch die Fluchtwege bei euch zu Hause an.
Yeah,
checkt, wo, wenn ihr einen Kamin habt.
Ob der noch brennt.
Ja, lasst einmal im Jahr den Schornsteinfeger kommen, dass er da durchguckt, das kontrolliert. Feuerlöscher, ganz, ganz wichtig, Schaumfeuerlöscher, Kohlenmonoxidmelder, Taschenlampe nebens Bett. Wenn ihr braucht, vielleicht so Notstrickleitern, die man schnell aus dem Fenster werfen kann, wenn man irgendwo unzugänglich im ersten oder zweiten Stockwerk ist.
Wenn man im Erdgeschoss wohnt.
Nein, aber das sind so Sachen. Und immer sich klar machen, dass man überall einen verdammten Rauchmelder haben muss.
Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das Problem ist, wie Thorsten auch schon gesagt hat, wenn man den selber anbringt und ist vielleicht nicht so ganz gut in der Platzierung dieser Geräte, dann kann es passieren, dass wenn man Nudeln scharf anbrät, dass das Ding auch losgeht. Und dann braucht man nachher einen Akustiker.
Ja, und deswegen geht man ja auf jeden Fall zum Fachmann, also zum Brandschutzbeauftragten, zu einem...
Ja, es gibt so Brandschutzfirmen, die sich darauf spezialisiert haben und die wissen das. Das sind meistens auch Feuerwehrleute, die das im Nebenerwerb machen oder schon in Pension sind und sich dann so noch ein bisschen die Zeit vertreiben.
Und ich finde, das ist einfach etwas, da sollte man das Geld in die Hand nehmen und nicht sparen, weil der Schaden, der hinterher bei so einem
ist
Brand
immens,
entsteht, der
immens.
Ist
nicht nur
so
der materielle
groß.
Schaden, ja. Man haben ganz vergessen,
auch emotionale
die emotionale Schaden. Genau, ja. Du hast ja auch schon Erinnerungsstücke erwähnt, gerade eben. Da sind vielleicht Fotos weg, die man von der Oma noch hatte oder sowas, die man nicht digitalisiert hat oder irgendwelche anderen Sachen, die einen an frühere Zeiten erinnern und die einem teuer sind. Und zum Beispiel auch dieses, was passieren kann, wenn man natürlich etwas, wie soll ich sagen, schwächere Nerven hat, dass man sich nicht mehr sicher fühlt in seinen eigenen vier Wänden. Das kann dazu, das ist natürlich meistens mit so einem Einbruch dann, also wie wir es erlebt haben, verbunden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche, die vielleicht einen Brandschaden durch irgendwelche technischen Geräteversagen haben, dass die dann Angst haben, das könnte vielleicht nochmal passieren mit dem Fernseher und sowas. Das ist also am besten vermeiden und entsprechende Gerätschaften, finde ich auch, dann vom Fachmann einbauen lassen.
Ja, und man kann sich auch professionelle Hilfe holen. Wenn das einen emotional so belastet,
das stimmt.
Dann sollte man das auch tun, damit man diese Sache nicht sein ganzes Leben mit sich rumträgt.
Wie ist es bei dir, Thorsten, wenn du einen schlimmen Einsatz, den du sicherlich schon erlebt hast, nicht verarbeiten kannst? Oder ist dir das schon mal passiert, dass du psychologische Hilfe in Anspruch nehmen musstest, weil du etwas sehr Schlimmes erlebt hast?
Also in Anspruch nehmen musst nicht, aber uns wird sowas immer angeboten, wenn wir Einsätze haben, die zum Beispiel mit Kindern oder mit Opfern stattgefunden haben, dann wird uns das angeboten, dann finden auch Gespräche statt, auch dann 4, 6, 8 Wochen später nochmal, um zu gucken, hat man das in seine Schatulle gepackt, kann man damit umgehen oder auch nicht, oder und wenn dann zwischendurch auch noch was ist, kann man sich auch jederzeit sich an solche Unterstützung
wenden. Klar.
Was muss man für ein Mensch sein? Also wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich habe immer schon mal drüber nachgedacht, zur Feuerwehr zu gehen. Welche Charaktereigenschaften sollte man haben?
Ja, man muss auf jeden Fall teamfähig sein. Leute, die das nicht können, die haben in der Feuerwehr auf jeden Fall mal nichts verloren. Weil wir können nur zusammen durchs Feuer gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss sich hundertprozentig auf den anderen verlassen können. Und wenn man das nicht kann, dann funktioniert es nicht. Wir in unserer Wachabteilung zum Beispiel, wir verbringen jede Woche 2 Tage miteinander. Also zum Teil auch länger als mit unseren Familienangehörigen.
Manchmal ist das ja auch ganz gut, ne?
Nein, und da ist es schon wichtig, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man sich aufeinander verlassen kann und dann kann man sowas auch durchstehen.
Warst du selber schon mal in Lebensgefahr?
Nee, zum Glück noch nicht. Ich musste auch noch keinen Kollegen ausretten.
Ich habe mal auch etwas gelesen vor einigen Jahren, das weiß nicht, ob das auch eine Phase war, da ging es darum, dass diese Kameradschaft, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und auch das Feiern erfolgreicher Einsätze mit Bierchen und Schweinsbraten oder sowas, bei bestimmten Gruppen dazu geführt hat, dass da Brände von den Mannschaften wohl selbst gelegt wurden, damit diese Gemütlichkeit nicht verloren geht. Was sagst du dazu? Gibt es sowas?
Ja, natürlich, das ist das Klischee des Feuerwehrmanns, der immer ein Feuerzeug in der Tasche hat, ne? Ja, aber natürlich gibt es überall Leute, die dann meinen, sie müssten dann jetzt noch einen Brand legen, um es dann zu löschen und zu zeigen, hier, was man
kann.
Ja, das gibt es, aber das ist zum Glück die Ausnahme.
Wie ist es, werdet ihr auch beschimpft von Leuten? Also das liest man ja immer öfter, dass
Hilfskräfte,
klar, ne? Polizei, Feuerwehr, Sanitäter, dass die von
Uniformträger,
dass sie von Leuten beschimpft werden, an ihrer Arbeit behindert werden, wo ich mir immer denke, meine Güte.
Ich muss mit dem Auto hier durch, fahren Sie da
was
weg.
Was ist das für ein Quatsch? Also was hast du da erlebt?
Alles schon passiert. Fahren Sie bitte das Auto weg, obwohl ich mit dem Rettungswagen da stehe und es steht mit Blaulicht da und die Leute haben
das
einfach
keine Zeit. Das gibt's wirklich?
Ja,
also es gibt Leute, die sagen,
ich muss da jetzt durch. Ich sage, ja, wir haben hier einen Einsatz, wir müssen gerade der Frau helfen oder dem Mann helfen und nein, ich muss aber zum Termin, ich muss da ganz dringend hin. Ja, die Leute denken nur noch an sich und fahren nur noch ihre Ellenbogen aus. Ja.
Wie ist das mit der sogenannten Rettungsgasse? Hast du schon erlebt, dass die Leute das auch nicht checken?
Ja, also Rettungsgasse fahren, vor allem im Berufsverkehr, ist sehr anstrengend. Wenn wir zum Beispiel Patienten dann zur Uni bringen müssen, am Venusberg, und dann morgens über die Autobahn Rettungsgasse fahren.
Aber ich muss eins sagen zur Ehrenrettung der deutschen Autofahrerklasse. Ich habe ja mal mit Amerikanern und Engländern darüber gesprochen, die das selber auch erlebt haben in ihrem eigenen Land, dass man schnell da durchfahren muss. Und die haben gesagt, die Deutschen wären vorbildlich im Bilden der Rettungsgasse. Das wäre also wirklich besser als.
Es ist besser geworden. Es ist besser geworden in den letzten Jahren.
Es gibt auch viel Werbung dafür.
Genau. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich sehe es jetzt auch zum Beispiel, wenn man hier Heumarer Dreieck fährt und Stau ist, dann fahren die Leute schon links und so ein bisschen rechts. Also die machen die Spur schon so ein bisschen frei, dass sie sich darauf eingestellt haben.
Ist mir auch aufgefallen.
Aber wenn man dann als Fahrer des Rettungswagen oder des Löschfahrzeuges, ist es schon sehr anstrengend, Rettungsgasse zu fahren.
Das
man muss
auch
hochkonzentriert sein, weil irgendeiner macht immer noch einen dummen Schlenker.
Ja, oder die Tür auf.
Oder wenn man über die Kreuzung fährt, ne, wenn es einen Einsatz gibt, ne, man fährt über die Kreuzung, dann denke ich mal so, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut. Es kann ja auch mal sein, dass man laut Musik hört und das dann irgendwie gar nicht erst so mitbekommt, ne, dass Tatütata ist.
Genau, die neuen Autos sind alle viel besser isoliert als früher.
Ja.
Und vielleicht ist man auch manchmal nicht so aufmerksam und deswegen muss man sich da auch immer sehr, eigentlich wenn man mit Sonderrechten und Blaulicht unterwegs ist, dann muss man auch anhalten und erstmal gucken, haben mich auch alle erkannt, haben mich alle wahrgenommen und dann über die Kreuzung rüber, damit man da nicht noch einen Unfall auf der Anfahrt macht, weil dann ist keinem geholfen.
Ja, genau.
Aber würdest du schon sagen, dass die Einsätze so in deinem Kreis, also ich sag mal, das sind ja mehrere Dörfer oder kleine Städte, schon was anderes ist als von Kollegen, die in der Großstadt arbeiten, die du vielleicht kennst, wo du andere Geschichten gehört hast?
Ja, sicher, natürlich. Kollegen hier aus Köln, die sind eigentlich nur im Auto unterwegs, fahren von einer BMA-Alarmierung zur nächsten oder dann Petür und die haben mit Sicherheit mehr zu tun als wir auf dem Land oder in der Kleinstadt.
Was ist das netteste Rettungserlebnis, was du mal hattest?
Das netteste?
Also das, ja, wo du sagst, Mensch, das war schön, das hat mich irgendwie gefreut für alle. Es ist gut ausgegangen.
Ja, zum Glück gehen die meisten Rettungsereignisse gut aus bei uns. Also dass wir schlimme Einsätze haben, ist zum Glück die Seltenheit. Ja.
Ich klopfe auf Holz.
Ja, aber hast du denn ein Beispiel? Also jetzt wurde, was weiß ich, eine Klischee, Katze aus dem Baum.
Ja, Katze aus dem Baum haben wir natürlich schon geholt.
Oh,
aber ich sag dann immer, ja, ich habe auch noch nie ein Katzenskelett im Baum gesehen.
Also. Weil die Feuerwehr immer schon da war. Aber erzähl mal, wer hat denn da angerufen? War es ein Kind oder ältere Dame?
Das habe ich natürlich nicht mitgekriegt, weil...
du gehst nicht selbst ans Telefon.
Genau, die laufen ja auf der Leitstelle ein. Wir sind hingefahren und... angeblich saß sie schon 3 Tage da oben und
war aber immer noch wohlgenährt.
Meine Katze
dann haben wir sie
so
runtergeholt
dick,
und dann haben wir sie dem Tierarzt vorgestellt und der hat sich dann drum gekümmert.
Die Katze auch gut mitgemacht?
Nee, die wollte gar nicht.
Sie hatte keine Lust.
Mit Gewalt aus dem Baum gezerrt. Neulich ist sogar hier in meiner Straße, in der ich wohne, etwas passiert. Da ist nämlich ein Vogel, ein irgendwie so ein Vögelchen in so ein Regenrohr rein und kam nicht mehr raus. Und da haben auch die Nachbarn die Feuerwehr angerufen und die kamen und hat dann den Vogel gerettet aus der Regenrinne.
Ja, wir haben schon mal ein Eichhörnchen rausgeholt. Ja, aus dem Fallrohr. Genau. Nee, das er sagt, ja, die haben ja oben ein Nest und irgendwie, ja, und keine Ahnung, jetzt klopft es hier im Fallrohr. Und dann haben wir da das Fallrohr abmontiert und es war wirklich bis nach ganz unten gerutscht und guckte uns dann so an.
Wer bezahlt eigentlich solche Einsätze?
Ja, niemand. Die bezahlt die Kommune. Ja, es sei denn, es ist natürlich irgendwas Mutwilliges oder sowas, aber so.
Das geht aber auch, dass man Leute, die mutwillig was zerstören, anzünden, dass man die zur Kasse bittet.
Ja, dann schon. Aber wenn jetzt irgendwo einer einen Rauchmelder hört oder so und ruft dann an, nein, das bezahlt die Kommune.
Ja, das ist doch gut.
Und wie ist das? Also gibt es auch viele Anrufe, wo du hinterher denkst, meine Güte, das war eigentlich gar kein Fall für die Feuerwehr oder hätte man sich auch sparen können?
Ja, natürlich. Aber manchmal weiß man das ja vorher gar nicht genau.
Man nimmt alles ernst.
Ja, genau.
Ja, klar.
Sicher,
kann
natürlich.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es muss auch so sein, weil das 101. Mal, dann ist es wirklich der Notfall. Und wenn man das dann nicht ernst nimmt, dann, man muss immer so leicht angespannt denken, ja, es ist was. Und wenn es dann nichts ist, ja gut, dann ist es halt so.
Und der skurrilste Einsatz, also hast du zum Beispiel schon mal einen Alligator aus irgendeinem Keller geholt oder eine Boa Constrictor aus einer Regenrinne? So, das ist mein größter Albtraum, weißt du, wenn das manchmal in der...
Aus der Toilette.
Ja,
wir haben, glaube ich, mal irgendwo so eine Blindschleiche aus dem Badezimmer geholt oder sowas. So
eine, aber der Blindschleiche ist auch so ein kleines Schlängelchen, ja, so, ne?
Oder ich weiß nicht mehr, was es war. Oder es war auf jeden Fall irgend so eine heimische
Art. Läuft es mir kalt in...
Ich hatte mal eine Bekannte.
Aber wir haben so eine Zange, damit können wir die fangen. Oder können wir die ein Fass setzen und dann
auf der anderen Straßenseite wieder rauslassen.
Ich hatte mal eine Bekannte, die hatte einen neuen Freund, also ihren neuen festen Freund, und der war Tierpfleger irgendwo, und der hat sich dann war die zum ersten Mal bei ihm zu Hause und er hatte sich ins Wohnzimmer gestellt, ein Terrarium. Und dann hatte sich dann hingesetzt und gesagt, was ist denn da drin? Und so hatte er tatsächlich zwei Königskobras da drin.
Ja,
und dann
kennen wir ja auch einen.
Sache hat sich dann relativ schnell erledigt, weil er meinte, ich kann leider nicht mehr zu dir nach Hause kommen. Ich habe die tun nichts.
Der Thorsten und ich haben auch einen gemeinsamen Verwandten, was hatte der für Viecher in seinen...
Ja, Schlangen, ich weiß nicht wie viele, aber einige.
Also da kriege ich feuchte Hände, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Eine Schlange in einem Haushalt in Köln.
Wo ist denn mein Skorpion? Gestern war er noch da. Ja.
Skorpion fände ich nicht mal so schlimm wie eine Schlange.
Ja. Bis du ihn in der Hand hast.
Ja, jetzt ist ja auch die Zeit wieder der Entenküken fangen.
Ach so, genau.
Ja, richtig, stimmt.
Und im Frühjahr. Ihr arbeitet auch mit Drohnen, nicht wahr, Thorsten? Mhm.
Ja, bei uns im Rhein-Sieg-Kreis hat zum Beispiel die Feuerwehr St. Augustin eine Drohne und ein Drohnenteam. Und die sind speziell geschult damit im Umgang der Drohne. Und die kommen dann auch, wenn die Drohne benötigt wird.
Das heißt also zum Beispiel, ich kann mir das vorstellen, auch wenn Erntezeit ist, dass man vielleicht nicht über die Tiere, die Rehkitze oder sowas, drüber fährt mit dem
Mähdrescher.
Ja, sicher. Aber das mache ich privat.
Ja gut,
Ich habe privat eine Drohne mit Wärmebildkamera und Normalbildkamera und fliege privat dann Kitze suchen.
Das heißt, du fliegst übers Feld und dann siehst du an dem Umriss, da liegt jetzt ein Kitz im Gras und dann fahrt ihr da hin und holt das raus.
Ja, richtig.
Oh, das finde ich schön.
Ja, finde ich auch schön.
Das ist auch furchtbar, wenn stell dir das mal vor.
Ja, klar. Oder irgendwie ein Liebespaar.
Ja, ist auch schon passiert. Ja, das habe ich neulich irgendwann in der Zeitung gelesen. Da ist irgendeine Frau eingeschlagen. Komm, das ist ganz furchtbar.
Naja,
was liebst du an deinem Beruf am allermeisten?
Was ich daran am allermeisten liebe, ist eigentlich der Umgang miteinander, also die Kameradschaft, dieses Zusammenarbeiten im Team, das macht schon sehr viel Spaß. Jeder hat irgendwie eine Idee, wie wir es machen können. Natürlich hat der Einsatzleiter immer den Hut auf und sagt, wie er es gerne hätte, aber das zusammen zu erledigen, das macht schon viel Spaß.
Und es ist ein sicherer Beruf? Denn brennen tut's immer irgendwo oder
ja, so
immer.
Kann man's natürlich
ja,
auch
ich meine, das ist ja, das meine ich natürlich. Das ist traurig, aber es ist ja nun mal so im Leben. Das wird ja nicht aufhören. Ist ein sicherer Beruf. Kann man denn gut davon leben? Also kriegst du deinen Kühlschrank voll und deinen Urlaub bezahlt und sowas?
Ja, doch, das klappt schon. Ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir verbeamtet sind. Naja, das ist ja immer so, Beamte, Fluch und Segen, sagen wir es mal so. Wenn uns was passieren sollte, dann sind wir gut abgesichert. Aber im Moment ist es natürlich so für die Leute, alles wird teurer. Und der Beamte ist ja immer der Letzte, der eine Gehaltserhöhung bekommt. Während die Gewerkschaften natürlich für viel Geld kämpfen, dauert es bei den Beamten immer, bis ein bisschen mehr Geld ankommt. Aber das tut sich auch gerade. Und ja, man kann davon gut leben.
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass, hört sich vielleicht nach einem Klischee an, aber dass du, weil du etwas für die Gemeinschaft tust, das ist ja auch bei der Berufswahl, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Also du setzt dich für andere ein, du hilfst anderen. Dass das ein Beweggrund ist, warum man sich für so etwas entscheidet. Ne?
Ja, natürlich. Also wer nicht gerne anderen helfen würde, der würde das natürlich nicht tun. Aber es ist natürlich auch die Arbeit mit dem technischen Gerät, ne, die einem Spaß macht. Ja. Also klar, quasi ein Spielplatz für große Jungs. Ja. Also ja, das ist schon interessant. Also mit hydraulischem Rettungsgerät üben wir ja auch Autos zu zerschneiden und sowas. Das macht schon sehr viel Spaß.
Ja, in der Übung bestimmt, ne? Ja. Aber ich finde das ganz interessant. Also wenn jetzt, du weißt, ich habe ja selber zwei Söhne, die kennst du ja auch ganz gut. Mhm. Also wenn die jetzt sagen würden, hey, ich will so wie Thorsten, sie nennen dich übrigens den Ehrenmann. Also Thorsten ist nicht nur Feuerwehr, sondern auch Ehrenmann. Und du bist ja auch ein Vorbild für die Jungs. Also könnte ich denen sagen, pass mal auf, Leute, ihr braucht mindestens einen Hauptschulabschluss, um diesen Beruf zu erlernen, ja, dann habt ihr eine Ausbildungsdauer von 1 bis 3 Jahren ungefähr, stimmt das?
Ja, das kommt drauf an. Also manche haben ja vorher auch noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann würde es nochmal 18 Monate dauern, die Feuerwehr-Grundausbildung.
Achso, dann kann man darauf aufbauen, auf diesem Abschluss.
Ja, die Feuerwehr möchte ja gerne handwerkliche Berufe haben, um breit aufgestellt zu sein, um ja verschiedene Einsatzszenarien dann auch abarbeiten zu können und um Aufgaben auf der Wache auch wahrnehmen zu können.
Ja, natürlich. Klar, sicher.
Du brauchst ein einwandfreies Führungszeugnis, du brauchst einen Führerschein, psychische und physische Belastbarkeit sollte man haben, dann Mindest- und Höchstalter. Was ist denn das Mindestalter? 17?
18? Nee, 18 musst du schon sein, 18? Also volljährig und das Höchstalter wegen des Beamtenrechts.
93.
Also 93.
Lassen Sie mich mal da hoch.
Genau, dann Körpergröße. Also, dass du, naja, also ich sag mal, so groß bist, dass du auch das Fenster aufmachen könntest. Und man darf natürlich auch körperlich nicht zu korpulent sein, sag ich mal.
Ja, man muss sich natürlich, kann ich mir auch gut vorstellen, muss dich ja agil mehr oder minder bewegen können, auch wenn du die Ausrüstung anhast.
Ja, man muss sich ja auch den Sporttest erstmal stellen.
Also, ach so, ja, wie läuft denn so ein Sporttest ab?
Ach so, ja, da
haben wir noch gar nicht drüber geredet, Thorsten, das machen wir gleich im Garten.
Genau.
Nein, der Sporttest, der läuft insofern ab, dass man verschiedene Übungen absolvieren muss, wie über einen Schwebebalken laufen, ein Gewicht aufnehmen, wieder zurück und sowas.
Das war das Leichteste. Ich habe früher geturnt.
Ja, 10 Kniebeugen. Genau.
Ja, Liegestütz, Beugehang, Wechselsprünge, Handkraft, Puppe ziehen.
Das stelle ich mir auch schwierig vor. Du musst ja natürlich auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben und die ständig auch
aktualisieren.
Refreshen. Refresh. Mir fällt dieses englische Wort ein.
Ja, es ist aktualisieren.
Du musst alles aktualisieren, ständig und pausenlos. Das habe ich hier zu Hause auch mal gemacht, einen Erste-Hilfe-Kurs mit unserem lieben Herbert, der lustigerweise auch der Produktionsleiter ist von dieser wunderbaren Produktion Family Affairs. Und da mussten wir zum Beispiel auch einen erwachsenen Mann versuchen, von der Straße zu schleppen. Das ist uns nicht gelungen. Vielleicht lag es daran, dass es der Mann einer Teilnehmerin war und wir nicht wirklich willens waren. So, naja, dann fährt halt das Auto drüber. Nein, aber das ist jetzt mal Spaß beiseite. Aber 90 Kilo zu wuppen, das ist schon echt schwierig.
Da gibt's bestimmt Griffe, wie man das am besten hinbekommt.
Ja. gibt es oder eine Bandschlinge.
Was ich daran sehr interessant finde, es ist halt eine, das ist halt eine Arbeit, bei der du geistig fit sein, dabei sein musst. Du hast jeden Tag neue Herausforderungen, du hast ein gutes Team und du bist aber auch körperlich mit dabei. Also das ist jetzt kein Bürojob, wo man von morgens bis abends quasi in den Computer starrt, weil du sonst du bist halt immer irgendwie in Aktion.
Ja, ja doch, aber die Leute sitzen auch bei uns auf der Wache, die den ganzen Tag nur auf dem Computer starren. Zum Beispiel.
Ich dachte, ihr wechselt euch da irgendwie ab.
Nein. Ja, natürlich. Wir als Wachabteilung, wir wechseln durch, aber es die Leute, die im Tagdienst sitzen, die die Sachgebiete betreuen, wie die Technik oder das Sachgebiet vorbeugender Brandschutz oder das Sachgebiet Einsatzplanung, Einsatzvorbereitung, die erstellen dann die Einsatzpläne, wo welches Auto, zum Beispiel wenn das Krankenhaus die BMA ausgelöst hat, wo müssen wir anfahren, welche bei Etage 1, wie müssen wir da hinkommen, all sowas.
Also BMA ist
Brandmeldeanlage. Okay.
Ah. Genau.
Und dann, genau.
Und solche Abteilungen haben wir auch und die dann auch die Schulungen dafür aufbauen, ne, damit wir das auch wissen, was wir dann zu tun haben und Einsatztaktiken vorgeben und all sowas.
Aber es ist ja doch ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ich wollte gerade sagen,
es ist immer was zu tun. Auch wenn es vielleicht also es
gibt
manchmal... Also
deswegen gibt es auch Leute, die sitzen am Schreibtisch bei uns.
Ja, ja, klar. Ja.
Und die fahren dann natürlich tagsüber dann auch noch mit.
Ja, ja, aber du musst, ich glaube, am wichtigsten wäre, und das wäre so meine Hürde dafür, bin ich ganz ehrlich, wäre die psychische Belastbarkeit, weil ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich beim Unfalleinsatz dabei, wenn ich dabei wäre, ob ich das gut könnte. Ich meine, klar, du willst helfen. Also ich glaube, das will jeder. Du läufst nicht weg oder so. Aber ich glaube schon, dass mich sowas belasten würde. Definitiv. Ich bin einmal dabei gewesen, da ist eine Frau vor mir in der Supermarktkasse ohnmächtig geworden. Die ist direkt hinten umgefallen. Und ich habe so in Zeitlupe gesehen, wie so keiner wusste, was zu tun ist. Und ich habe dann nur gerufen, ruf einer mal einen Krankenwagen. Und dann weiß ich nicht, ob das übertrieben war. Weil ich habe dann auch gedacht, muss es jetzt direkt ein Krankenwagen sein? Aber offensichtlich wusste keiner, what to do. Ja, und dann habe ich die Frau halt rumgedreht und habe der ihre Jacke unter den Kopf gelegt und habe halt geguckt, ne? Aber das kam mir so gefühlt vor wie 10 Minuten, obwohl es wahrscheinlich nur ein paar Sekunden waren. Also, dass man da auch richtig schaltet. Klar, das Übste. Aber wenn dir da mal wirklich was Übles passiert, das ist so, könnte ich mir vorstellen.
Ja gut, als Laie.
Wir sind dafür ja auch ausgebildet. Mhm, also jeder Feuerwehrbeamte ist ja auch als Rettungssanitäter ausgebildet. Das ist ja schon mal die Grundausbildung. Dann früher wurden viele noch als Rettungsassistent ausgebildet. Die haben jetzt zum Teil auch die Fortbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Also medizinisches Wissen ist bei uns schon vorhanden. Mhm. Also wir können helfen, wir wissen auch, was zu tun ist. Und das macht dich in dieser Situation natürlich auch stark, dass du weißt, was zu tun ist und dann funktionierst du ja einfach nur. Du willst dem Patienten helfen und arbeitest dann das, was zu tun ist, einfach ab.
Okay. Und wie ist es? Habt ihr viele Nachwuchsinteressenten? Also ist es so, dass schon viele Leute auf euch zukommen und sagen, hey, ich will das auch gerne machen? Oder gibt es da eher Nachwuchskräftemangel?
Ja, also bei den Freiwilligen auf dem Dorf würde ich sagen, ist es noch okay. Bei den Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt, ist eher Nachwuchsmangel.
Woran liegt das? Was muss sich ändern?
Woran das liegt? Ja, dass die Leute heutzutage
alle nur am Handy sitzen.
Zum Beispiel. Aber auch keiner mehr Zeit hat. Jemand, der von der Jugendfeuerwehr aus hochkommt in die aktive Wehr, der macht dann seine Lehrgänge, die dann auch zum Teil über Wochen, können ja nur am Wochenende stattfinden. Mhm. Das heißt, wenn man die Grundausbildung macht, dann sind per se schon mal die ersten 8 Wochenenden schon mal weg. Dann kommt nächster Lehrgang, wo auch 4 Wochenenden weg sind. Und dann nochmal ein Lehrgang mit 4 Wochen. Und so geht das immer weiter. Jemand, der 36 ist, in der Stadt wohnt, eine Familie hat, ein Haus abzubezahlen hat, der hat einfach gar nicht mehr die Zeit, sich die Wochenenden freizuschaufeln, um dann noch für die Feuerwehr was zu tun, um dann seiner Familie zu sagen, ich bin in der Woche arbeiten und am Wochenende seht ihr mich auch nicht.
Hm, ja, stimmt.
Das ist schon alles sehr, sehr schwierig.
Aber wie kann man das denn beheben? Weil das ist ja tatsächlich, liegt ja gar nicht daran, dass einer keinen Bock hat, sondern einfach nur an Zeitmangel halt.
Ja, schwierige Frage, weiß ich auch nicht so ganz, aber bei den Freiwilligen Feuerwehren auf dem Land ist es halt schön, wenn die Jungs von klein auf von der Jugendfeuerwehr dann hochkommen, dass man denen dann halt die Möglichkeit gibt, es schon diese Lehrgänge früher zu machen. Weil meistens, wenn sie 18 sind, sind sie vielleicht gerade im Abitur oder haben gerade das erste Lehrjahr angefangen. Alles schwierig dann, ne? Dass man, dass man das vielleicht schon die Lehrgänge so reinzieht, dass sie bis 18 fertig sind und dann nur noch den Atemschutzgeräteträger machen müssen.
Also da
aber jetzt für uns Hauptamtliche, ja, es wollen immer noch einige, aber es ist auch nicht mehr so, dass die Leute sich darum schlagen.
Aber für dich ist es eine echte Berufung und du machst das sehr gerne. Und ja, ich find's toll, dass es dich gibt, dass es euch gibt. Und da sprechen wir jetzt, glaube ich, stellvertretend für alle.
Oh, ja.
Alle Einsatzkräfte, also ob es jetzt auf dem Krankenwagen ist, also Sanitäter, Polizei, Feuerwehr, es ist gut, dass es euch gibt. Und ich glaube, das wird viel zu wenig gewertschätzt,
ja, insbesondere,
dass es Menschen gibt, die ihr eigenes Leben auch aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen.
Genau, und das, was du eben noch, und was wir ja auch alle wissen, der Angriff oder das Belästigen von Rettungskräften, was in den letzten Jahren in Mode gekommen ist, wenn ich das mal so sagen darf, dass ihr das, was ihr macht, unter den Umständen trotzdem weitermacht, finde ich auch sehr, sehr bewundernswert, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige dann sagen, nicht mit mir. Ich kann meine Zeit auch anders, wenn die anderen das nicht wollen. Wenn meine Hilfe nicht erwünscht ist, dann viel Glück, Gentlemen.
Ja, eben, in diesem Sinne, also vielen Dank, lieber Thorsten, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Und
danke. Sehr interessant auch, sehr aufschlussreich.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Na, bitte. Selbstverständlich. Und wenn der ein oder andere jetzt Interesse daran hat, auch mal über eine Ausbildung bei der Feuerwehr nachzudenken oder noch eine Frage zu den Themen hat, die wir hier besprochen haben, dann könnt ihr euch auch sehr gerne bei uns melden.
Ja, das halte ich für eine gute Idee.
Über Instagram zum Beispiel. Über Christophs oder mein Account. Und sagen wir einen schönen Dank an Thorsten von der Feuerwehr Hennef. Löschgruppe Stadt Blankenberg. Eine sehr schöne Stadt, die liebe ich sehr. Und ihr macht auch immer tolle Feste. Und ich weiß noch, wie die Kinder oder als die Kinder klein waren, waren wir immer dort und sie war mit Begeisterung im Feuerwehrwagen. Das war toll.
Das stimmt.
Habt ihr gut gemacht. Also
danke.
Vielen, vielen Dank, Thorsten. Wir haben sehr viel erfahren über deinen Job und über verschiedene Arten und Weisen, wie man sich selber helfen kann und sollte im Fall eines Brandes.
Exato.
Jetzt klopfe ich aber wirklich auf Holz.
Genau.
Tschüss, danke. Tschüss. Prost. Nochmal anstoßen.
Ach so.
Ja,
das Ambulatorische. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich soll kein Bier trinken. Und
Dankeschön. Schön Prost. War's.
Prost. Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.